Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in einer Bar. 7 Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.
Markus, einen wunderschönen guten Abend.
René, du schon wieder hier.
Ja, mal, ich bin etwas später dran, weil ich gerade noch gelesen habe gerade. Und ja, zugegeben, nicht in der Bibel, aber dabei ist mir wieder aufgefallen, wie gut die doch nachgefragt ist. 3 Milliarden Mal verkauft, habe ich gerade mal kurz gegoogelt. Und mich gefragt, was glaubst du, Markus, warum kommt diese Bibel seit 2000 Jahren so gut an, dass die Leute die immer noch kaufen und vor allen Dingen auch lesen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Du musst ja jetzt volles Lobes sein, weil du reinziehen wieder.
Ja, ich werde auch nicht satt drin zu lesen. Ja? Ich würde behaupten, ich habe alles schon gelesen.
Boah.
Ich oute mich. Als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, hieß es, man soll, wenn man anfängt, Theologie zu studieren, sie einmal durchgelesen haben. Aber ich habe das in einem Zug durchlesen nie geschafft. Habe ich nie hingekriegt.
Ein bisschen wie Dostojewskis Krieg und Frieden. Ne? Da gibt es immer Leute, die behaupten, sie hätten das schon gelesen. Ich glaube da nicht dran.
Ja.
Also in einem durch, ne? Dostojewski.
Ja, es gibt ganz viele Leute, wenn das macht, es gibt so Bibellesepläne, wo man komplett durchkommt und so, ne? Also das ist, ich glaube schon, dass das ganz viele geschafft haben, aber zwischendurch wird es doch echt auch anstrengend, wenn man es versucht, in einem durchzulesen wie ein Roman. Aber genau das macht es gerade so knusprig für mich. Nämlich, dass du querliest und große Zusammenhänge da drin stecken. Es stecken mehrere. Also es stecken 1500 Jahre Zeitgeschichte da drin. Es stecken unfassbar viele vielschichtige Geschichten da drin, die angeordnet sind zu einem großen Ganzen. Und letzten Endes ist es auch tatsächlich so, dass es ja was anderes ist, das als wie in so einem Roman zu lesen oder es aus der Perspektive von Glauben zu lesen. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass der ein und dieselbe Geschichte im Abstand von einem Jahr gelesen eine völlig andere, nicht gegensätzliche, aber mehr Bedeutung hat, als man das dachte. Also man entdeckt immer noch mal was. Ja, eine andere, aber jetzt nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt alle Jahre sage, das bedeutet alles jetzt was völlig anderes oder sowas. Mhm. Aber es ist, man entdeckt immer noch mal eine Schicht und noch mal was und noch mal was. Und das ist... ich erlebe das als total bereichernd und ich glaube, da bin ich nicht alleine mit. Und vielleicht ist ja auch deswegen so viel verkauft und in so viele Sprachen übersetzt. Ja,
wenn ich das. Weil da ist so ein bisschen missionarische Arbeit wahrscheinlich auch hinter. Also die Missionare haben ja auch mit dran gearbeitet, dass sich dieses Buch dann im Nachhinein auch gut verkauft hat. Ich weiß eigentlich gar nicht, kriegt da irgendeiner Geld für, außer die Verlage selbst? Nee, also die Urheberschaft ist ja.
Das kommt, die Urheberschaft, ja.
Macht sich da einer noch die Taschen voll heute?
Ich weiß nicht, ob vor welchem Gericht Gott sein Copyright sich erstreitet. Nein, es ist tatsächlich so, dass es gibt die Deutsche Bibelgesellschaft zum Beispiel, die bringen verschiedene Übersetzungen in Print und online raus und sowas. Es ist schon so, dass es da auch Preisunterschiede gibt, ne? Also es gibt ja bewusst Bibeln, die werden verschenkt. Es gibt Bibeln, die kosten ein paar Mark 50. Paar Mark 50, ey. Wie lange ist das jetzt her mit dem Euro? Also ein paar. Ja. So, und es gibt jetzt zum Beispiel neu erschienen die Basisbibel, eine neue Übersetzung, jetzt auch im Alten Testament endlich erschienen, als Vollausgabe. Und da legst du schon auch ein paar Euronen auf den Tisch, ne, um die zu kriegen. So, das ist halt, weil da auch viel Investitionsarbeit drinsteckt. Aber man muss auch sagen, wo du gerade die Missionare angesprochen hast weltweit, es gibt viele Institutionen, die arbeiten daran, die Bibel in Sprachen zu übersetzen, in die sie noch nicht übersetzt sind, weil noch ist sie nicht in alle Sprachen übersetzt und da gibt es, die arbeiten aus Glaubensüberzeugung daran und die basieren auf Spenden und die verschenken die am Ende. Ne? Also es ist halt ja, in gewisser Weise wird auch ein Geschäft mitgemacht, weil du bestimmte Übersetzungen halt, die müssen sich refinanzieren, die Arbeit, die auch da drin steckt, das verstehe ich auch. Aber in der Regel ist es nicht so, dass damit großes Geschäft gemacht wird. Ne?
Also was mir immer auffällt, die Bibel könnte ja die Mutter aller Geschichten sein. Ne? Es gab mal diesen Film Nackte Kanone, da war ja die Mutter aller Filme. Und die Bibel ist irgendwie die Mutter aller Geschichten, weil sich also ich meine, ist ja klar, das Ding ist 2000 Jahre alt oder im Kern so Pi mal Daumen. Das heißt, das kann nicht eine Kopie von etwas sein, sondern ist immer das Original. Und viele, viele Geschichten findet man so in dem Grundzusammenhang irgendwie in der Bibel wieder, wo du dann sagst, aha, hat Shakespeare erzählt, aber hat er abgeguckt in der Bibel. Aha, hat Guy Ritchie irgendwie einen Film draus gemacht, aber so oder so ähnlich habe ich schon mal in der Bibel gelesen. Da müssen ja echt super Drehbuchschreiber hintergesessen haben.
Ja, ja, genau. Also und das nicht nur bei so absichtlichen Sachen wie die Chroniken von Narnia oder sowas, wo die Parallelen quasi einem ins Auge springen oder auch beabsichtigt sind. Genau, es gibt es auch ganz, ganz oft, dass Erzählstränge und Spannungsbögen oder sowas aus der Bibel kopiert sind, nicht mit böswilliger Absicht, sondern um Geschichten spannend zu erzählen. Ja, die Bibel besteht ja aus sehr, 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 sehr vielen Einzelgeschichten. Und damit meine ich nicht die Bücher, sondern innerhalb der vielen biblischen Bücher sind ja nochmal immer ganz viele Erzählstränge und einzelne Geschichten. Gerade im Alten Testament, in der Tora, ist es also in den ersten 5 Büchern Mose, da ist es ja absolut krass, wie deutlich das auch wird, mit ein bisschen theologischer, exegetischer Forschung, wie viele Erzählschichten da ineinander gepackt sind, ne? Und das ist ja, es ist total spannend, es sind viele Einzelgeschichten, die sind sich zuerst am Lagerfeuer erzählt worden, das Hebräische war zuerst gar keine schriftliche Kultur, sondern eine mündliche Kultur, und das ist dann irgendwann verschriftlicht worden, so, um es für die Ewigkeit zu bewahren. Da ist das aber schon ganz oft erzählt worden. Immer wieder erzählt worden. Und die Menschen haben sich damals die Geschichten sehr, sehr gut gemerkt, teilweise bis aufs Wort, und sie weitergegeben und von Generation zu Generation. Ne? Und dann wurden sie aufgeschrieben und dann waren es viele einzelne Geschichten, was Menschen mit Gott erlebt haben. Und dann gab es ja diese Arbeit, das alles so zusammenzustricken, die Erzählfäden sozusagen zu einem Pulli zusammenzustricken, ne? Also zu einer zusammenhängenden großen Geschichte. Und da steckt schon ganz viel unfassbar großes kreatives Potenzial drin, womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass es alles ausgedacht ist oder so. Überhaupt nicht. Sondern dass es dass ganz viel Kreativität und Genialität da drin steckt, wie Geschichten dann auch zur Geltung gebracht werden. Ne? Statt sie einfach nur so runter zu erzählen. Sondern sie in Zusammenhang zu fügen und das große Bild zu sehen und so, ne? Und das ist schon, das war auch eine jahrhundertelange Arbeit, aber das ist schon ziemlich spannend gelungen, finde ich. Wahrscheinlich also auch ein Grund dafür, dass sie
gut verkauft wird. Auch über die Jahrhunderte dieses Merchandising dazu, ne? Also zuerst der Soundtrack, so Gotteslob und Liederbücher. Ne, und dann im Grunde genommen die ganzen Live-Shows drumherum, ne, also sprich der sonntägliche Gottesdienst. Das ist ja auch, wie soll ich sagen, eine riesen umfassende Verwebung, wo man heute sagen würde, also besser könnte es ein George Lucas mit Star Wars ja auch nicht machen, als das wirklich alles zusammenzubringen.
Ja, und dabei ist es aber sehr spannend, dass bei dieser ganzen Redaktionsarbeit, wie man das ja nennt, trotzdem unterschiedliche Sichtweisen auch stehen gelassen worden sind. Und das ist ja total spannend. Ne? Mhm. Man hätte ja ein paar hundert Jahre nach Christus, als das diese Kanonisierung, also die Zusammenfügung und die Entscheidung, was gehört jetzt in das Wort Gottes und in die Heiligen Schriften und was nicht, als da in diesem Prozess hätte man ja quasi auch aus 4 Evangelien 1 machen können. Als man gesagt hätte, die 4 sollen dazugehören und die anderen eben Erzählungen, Biografien über Jesus eben nicht. Aber diese, da hätte man ja eine große Biografie schreiben können und hätte vieles, was heute einem vielleicht als Widerspruch auffällt oder so, ausbügeln können. Aber das ist ja bewusst nicht gemacht worden, was ja total spannend ist, weil eigentlich, wenn du einen Spannungsbogen baust und eine Geschichte erzählst, ist ja ganz wichtig, heute zumindest, dass die konsistent ist und dass die logisch aufgebaut ist und dass es da eben keine Widersprüche sind. Dann sagen hinter die Kritiker, naja, ist eine komische Geschichte. Aber da sind Widersprüche und unterschiedliche Sichtweisen bewusst stehen gelassen worden. Und das macht es total spannend, finde ich.
Und das zeichnen alle großen Geschichten aus, finde ich, dass sie eben nicht so durchrutschen und nicht irgendwo hängen bleiben, auch gerade im Kopf dann.
Ja, ja, genau. Ecken und Kanten.
Ja, total wichtig. Aber zum Schluss nochmal, bevor wir hier, Bier ist ja schon wieder da, deine Lieblingsstelle? Welche würdest du auf jeden Fall empfehlen allen Einsteigern?
Ich stehe total auf die Bergpredigt, weil es unfassbar herausfordernd ist. Die steht in Matthäus 5 bis 7.
Das ist dieses Selig sind die.
Ja, so fängt die an. Geistig. Genau. Es ist im Prinzip, Jesus erzählt den Menschen, was es bedeutet, ihm nachzufolgen und als Christ zu leben. Und das ist wirklich herausfordernd. Und meine absolute Lieblingsstelle ist Matthäus 6, Vers 33. Ich sage das mal in diesem alten Lutherdeutsch, weil da ist der Wiedererkennungswert am größten. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Das Versprechen, also vorher redet er davon, die Leute sorgen sich darum, was sie essen sollen, und die Leute sorgen sich darum, was sie anziehen sollen, und ihre Versorgung für morgen, Vorsorge, ne? Und Menschen verbringen einen Großteil ihres Lebens damit, dafür zu sorgen, dass es ihnen auch morgen noch gut geht. Und genau das sagt die Bibel an verschiedenen Stellen und sagt Jesus vor allem ganz vehement. Das sind Sorgen, die uns auffressen und uns daran hindern, unser Leben zu leben und das Leben zu leben, das er für uns vorgesehen hat. Und deswegen trachtet nach dem Reich Gottes. Das heißt, konzentriert euch darauf, arbeitet daran. Es steht ja sogar am Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Ja? Orientiert euch an Gottes Gerechtigkeit und setzt euch dafür ein. Und das nimmt euch die Zeit dafür, euch um eure Alltagssorgen zu kümmern. Aber da kümmert er sich schon drum. So. Und das, finde ich, ist was, was ich mir immer wieder vor Augen halte und sage, guck auf das, was wichtig ist, und nicht auf das, was sich dir aufdrängt, und auf deine Ängste und deine Sorgen, was morgen sein könnte. Du wirst versorgt, alles gut. Kümmer du dich um seine Gerechtigkeit und sein Reich. Das ist was, was mir immer wieder hilft, meine Prioritäten klar zu kriegen.
Apropos, es wird für dich gesorgt. Hier in dieser Theke wird auch ständig für uns gesorgt.
Mit Flüssigbrot. Markus,
Prost jetzt hier.
Ja, Prost. Prost.
7 Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.